Wir haben noch ein paar Leutchen übrig. Und ich habe gedacht, wir könnten einfach uns unterhalten, nicht so formellen Vortrag geben, sondern dass wir uns unterhalten über die Zeit, in der wir leben, wo wir auf dem Weg, wohin wir gehen, worauf müssen wir achten. Ich will nicht den ganzen Vortrag, den wir gerade vor kurzem aufgenommen haben, Kreta nach Malta, wieder hier wiederholen. Das kann jeder selber machen und sich diese Details anschauen. Aber nur so im Allgemeinen reden über die Adventgemeinde, wohin das führt. Und vielleicht kann ich habe es nur in Englisch, aber ich kann es ja in Deutsch quasseln. Elia. Wir haben doch eine Elia-Botschaft, haben wir nicht? Das ist die Botschaft, die wir haben. Und was war Elias Botschaft? Wählet heute, wenn ihr dienen wollt. Entweder ihr dient Baal oder ihr dient dem Herrn. Jeder hat die freie Wahl und so ist die Elia-Botschaft auch eine freie Wahl. Mit wem hatte er Probleme? Er hatte Probleme mit dem König von Israel. Das war Ahab. Und er hatte Probleme mit Isabel. Und Isabel finden wir in Offenbarung wieder zurück, wo sie das Symbol ist der abtrünnigen Kirche. Isabel hat das Volk in Baal-Anbetung angeführt, zurück zur Sonnenanbetung. Und wir finden dieses Symbol in der Mittelkirche, Thyatira. Und da wird ja gesagt, was sie trägt, die Kleider, die sie verkauft, Purpur und Rot. Und das sind allgemein die Kleider, die wir in der mittelalterlichen Kirche finden, die das Volk zurück zur Sonnenanbetung nahm. Also er warnt gegen diese Vermischung, diesen Synkretismus, und er warnt gegen diejenigen, die Gebote Gottes nicht mehr halten. Und Ahab hat ja gesagt, mein Feind, du bist mein Feind und du bist derjenige, der Israel in Berührung bringt. Nicht ich, sagte er, sondern du und dein Haus. Denn ihr habt die Gebote Gottes verachtet. So, das ist die Elia-Botschaft. Und das ist die Botschaft dieser Gemeinschaft. Und dann haben wir die Geschichte von Elisha. Ist das richtig so im Deutschen? Elisha? Elisa. Not Elisha. Okay. Elisa. Und der hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen. Wo du gehst, da gehe ich hin. Er ist also verknüpft an die Elia-Botschaft. Und als Elia dann aufgefahren ist in dem Himmel, hat er gesagt, er möchte eine doppelte Portion haben. Und Gott hat gesagt, gut. Oder Elia hat gesagt, wenn du siehst, wie ich in den Himmel aufgenommen werde, dann wirst du die doppelte Botschaft oder den doppelten Segen empfangen. Und ich glaube, dass die Elisa-Botschaft Überbleibsel des Überbleibsels Botschaft ist. Lauter Ruf. Denn die ganze Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft, ist die Elia-Botschaft und am Ende bleiben da die Übrigen übrig und das ist die Elisa-Botschaft. Und was ist denn die Elisa-Botschaft? Eine doppelte Portion. Jetzt brauchen wir nur studieren, was da passiert ist in der Bibel. Dann werden wir sehen, dass Elia hat eine ganze Reihe Wunder gewirkt. Unter anderem hat er auch 3,5 Jahre Trockenheit verkündigt. Und diese 3,5 Jahre Trockenheit verbinden wir mit den 3,5 Jahren von päpstlicher Überherrschung, die 1260 Tage. Aber Elisa hat doppelt so viele Wunder gewirkt wie Elia. Und das ist interessant. Er hat auch eine Trockenheit vorhergesagt, aber die war 7 Jahre, also eine doppelte Portion. Und 7 ist natürlich eine interessante Zahl. Also er war auch verbunden mit denjenigen, die diese Wahrheit verkündigt haben. So, er trägt den Mantel Elias. Er hat die gleiche Botschaft. Es ist die Elia-Botschaft, aber die Elia-Botschaft hat eine besondere Kraft, eine doppelte Kraft. Und vielleicht können wir so ein paar von den Wunderwerken, von den Wunder von Elia betrachten und sehen, wie wir das, naja, typologisch in unsere Zeit hineinbringen können. Er kommt zu einem Platz, wir lesen das im 2. Könige, und die Leute sagen ihm, es ist ganz schön hier, aber das Wasser ist schrecklich. Und der Boden ist unfruchtbar. Jetzt, das Wasser steht wofür? Für das Lebenswasser. Das Wasser ist schrecklich. Und der Boden ist unfruchtbar. In welcher Zeit leben wir? Leben wir nicht in einer Zeit, wo das Wasser, das Lebenswasser, das verkündigt wird, schrecklich ist und wo der Boden unfruchtbar ist? Wieso haben wir so wenig Leute in Europa, die die Wahrheit annehmen? So eine kleine Handvoll. Ich komme aus südlichem Afrika. Wenn ich nur zu dem kleinen Land Sambien hingehe, mehr wie 1 Million Adventisten. 1 Million. Und sie schätzen, dass in einem Jahr oder vielleicht ein Jahr und ein halb bis 1,5 Millionen Adventisten sein werden. Und ich habe da gepredigt, das sind nicht Brot- und Fisch-Adventisten, das sind Adventisten. Der Boden hier, der ist trocken, das Wasser ist schrecklich. Was war die Lösung? Er sagt, bring Salz. Schmeißt Salz in das Wasser und das Wasser wurde süß. Was sagt Jesus, was müssen wir sein? Wir müssen das Salz der Erde sein. Und ich glaube, wir leben hier in so einer Welt, die so trocken ist und so schrecklich, dass wir eine besondere Botschaft haben. Wir müssen das Salz sein. Und Salz geht durch das Ganze, den ganzen Kochtopf. So, die Wasser wurden geheilt. Als er da wegkam, kamen die Kinder der Stadt und spotteten mit ihm. Und sie haben ihn genannt, du Glatzkopf. Könnt ihr euch entsinnen? Was ist mit den Kindern passiert? Ja, da kamen 2 Bären, 2, und haben die vertilgt. Und zwar 42 Kinder, ist auch eine interessante Zahl, die haben wir auch in Offenbarung. Aber nicht mit Elia spotten. Denn wenn du mit Elia spottest oder mit Elias spottest, kannst du vielleicht vertilgt werden. Er war nicht immer sehr freundlich mit dem König von Israel. Das ist der König. Aber der König hat sich manchmal verbündet mit Juda und so weiter. Und dann hat Elia gesagt, wenn es nicht für den König von Juda wäre, ich wäre nicht hier. Geh du zurück zu deiner Frau und bete deinen Baal an. Er war ziemlich direkt. Er hat nicht gesagt, oh, Hochheiligkeit, ich bin so froh, um sie kennenzulernen. Nein, nein, er hat zu ihm gesagt, wer bist du? Wenn du alleine hier wärst, ich würde dich nicht erst begrüßen. Wer bist du denn? Und dann wirkt er Wunder. Trotz der Situation hilft er diesen Königen, die so abtrünnig sind, um Syrien und die Gegner zu besiegen, aber mit Wunderwerken. So, ich glaube, Gott wirkt auch in einer abtrünnigen Gemeinde auf einer wunderbaren Weise, um die Menschen da draußen zu erreichen. Es ist eigentlich ganz sonderlich, wie das vor sich geht. Und dann haben wir die Geschichte Im 2. Königen 4, Vers 1, wo die Bibel sagt, eine bestimmte Frau, a certain woman, so generisch, eine bestimmte Frau, eines der Frauen von den Söhnen der Propheten. Was ist eine Frau in der Bibel? Es ist eine Gemeinde. Und sie ist nicht irgendeine Frau, sie gehört zu den Söhnen der Propheten. Mit anderen Worten, eine gläubige Gemeinschaft. Und sie sagt, dass ihr Mann tot ist und dass sie kein Geld hat und dass alles, was ihr gehört, jetzt weggenommen wird. Und was für ein Rat gibt er hier? Er sagt, hast du irgendwas im Haus? Sie sagt, ja, ich habe so ein kleines Fläschchen Öl. Er sagt, geleih dir große Gefäße, so viele wie du kannst. Und sie ging und sie holte sich alle diese Gefäße. Und dann fing sie an, das Öl da rein zu gießen. Und das Öl hörte nicht auf, bis all diese Gefäße voll waren. Und dann sagte sie zu ihren Kindern, ist da noch ein Gefäß? Und sie sagten, da ist keins mehr. Und da hörte das Öl auf. Was sagt diese Geschichte uns? Was ist das Öl? Der Heilige Geist. Wer sind die Gefäße? Die Gefäße sind die Menschen da draußen. Und diese Gefäße, sind sie voll oder sind sie leer? Die sind leer. Wer sind die Einzigen, die diese Gefäße voll machen können? Gottes Gemeinde, die zu den Kindern der Propheten gehört. Die sollen ihr Öl verkaufen an die Gemeinschaft. Und wann hört das Öl auf? Wenn da kein Gefäß mehr ist, dann hört das Öl auf. Also Gottes Volk hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Und wenn wir das sehen im Rahmen der Übrigen, denn das ist ja eine Doppelportion der Elia-Botschaft. Denn Elisa hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen. Und dreimal hat Elia zu ihm gesagt, geh nach Hause. Und dreimal hat er gesagt, ich gehe nicht nach Hause. Ich bleibe hier. Und dann kam eine andere Frau und sie hat ihm ein Zimmer vorbereitet auf der Mauer. Und sie hatte keine Kinder. Keine Kinder. Das sind viele Frauen da draußen. Ich rede jetzt von Kirchen, die keine Kinder haben. Und dann sagt er zu ihr, gut, nächstes Jahr wirst du ein Kind haben. Und das Kind wurde dann geboren, aber das Kind war krank. Und dann sagte es, mein Vater, mein Kopf. Und der Vater nahm es zu dieser Frau und das Kind starb. Und was hat sie gemacht? Sie ist gerannt. Sie hat nicht erst ihrem Mann gesagt, was los ist. Sie hat den Esel gesattelt und sie ist weg und sie ist hin zu Elia. Und sie hört, dass er kommt und Elisa sagt zu Gehasi, nimm den Stab und leg ihn auf das Kind. Die Frau sagt, nein, will nichts mit dir zu tun haben. Es gibt viele Gehasis in dieser Gemeinde, viele Gehasis, die um Habgier und Geldgier und was weiß ich auch immer tun, was sie tun. Und Elia geht dann und er legt sich auf das Kind und siebenmal betet er und dann niestet das Kind und es wird wieder lebendig. Was können wir lernen aus dieser Geschichte? Ich glaube, die Frauen da draußen, die Gemeinden, haben alle tote Kinder. Und nur der Geist Gottes kann diese Kinder wieder lebendig machen. Und das, darf keine Falschheit sein. Das muss ein wahrer Glaube sein, der sich mit der Zahl 7 auf das Kind legt und wieder Leben hervorbringt. Und dann diese andere sehr interessante Geschichte. Ich finde die faszinierend. Und Elisa kam nach Gilgal. Ich lese das im Englischen, also wenn ich einen Fehler mache, ist nicht so schlimm, ne? Und da war Trockenheit im Land. Und die Söhne der Propheten saßen vor ihm und er sagte zu ihnen, mach einen großen Topf und koche Potash. Das ist so ein Eintopf. Mach einen großen Eintopf und gib es den Söhnen der Propheten zu essen. Und sie gingen sie alle ins Feld und sammelten, was sie auch fanden. Und einer fand eine Wild Vine and gathered there of gourds. Also, was sind gourds in Deutsch? Solche Kürbisdinge. So einen wilden, wilde Pflanze mit wilden Gourds. Und er schmiss das in den Topf und alle haben sie gegessen und ihnen wurde schrecklich krank und sie schrien, mein Vater, da ist Tod in dem Topf. Und Elisa sagte, hol mir Mehl. Und er schmiss das Mehl da rein und alles war in Ordnung, sie konnten alle essen. Und was ist die Bedeutung von dieser Geschichte für uns? Als diejenigen, die wahrscheinlich die Endzeit-Elisa-Botschaft bringen. Ich denke, wir haben einen Eintopf, den wir servieren an die Leute und an die Gemeinden und an die Kirchen. Das ist, was gepredigt wird. Innerhalb unserer Gemeinschaft, denn das war ja für die Söhne der Propheten. Und da ist einer gegangen und der hat da wilde Gurds sich geholt, was das auch immer im Deutsch ist, und da reingeschmissen und da war Tod im Topf. Ich denke, wir haben auch einige, die sich diese Dinge holen und in den Topf reinschmeißen und Gottes Volk damit servieren. Also Spiritual Formation, geistliche Formation. Komm, wir schmeißen das in den Topf. Komm, wir geben euch eine jesuitische Geistlichkeit. Setzt euch alle hin, halt, holt tief Atem. Sagt 2000 Mal Jesus, 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 bis ihr vollkommen verblödet seid. Und dann habt ihr eine Begegnung mit Gott. Das wird ja gelehrt in unseren Schulen. Das sind wilde Gurds in unseren Töpfen. Oder geht mal zu einem von unseren Universitäten und lernt mal da, dass Gott in 6 Tagen nicht die Welt geschaffen hat. Oder lernt bei einem von unseren Instituten, dass der Geist der Weissagung nicht mehr gültig ist, weil wir können uns nicht vorschreiben lassen durch eine Frau mit nur 3 Jahren Ausbildung. Aber wie mein Freund immer zu mir sagt, er ist so froh und so dankbar, dass er nur 3 Jahre Ausbildung hat, denn wenn sie mehr hätte, könnte er sie nicht mehr verstehen. Wir haben diese fremden Lehren in den Töpfen oder der Papst ist nicht mehr Antichrist oder er ist nur möglicherweise prophetisch in der Zukunft irgendwann der Antichrist, das ist ja die neue Lehre jetzt. Sonst kann man ja nicht in der Ökumene hocken. Also bitte, das ist vielleicht zukunftsbedingt, aber Prophetie ist ja auch, naja, bedingt, ob es stattfindet oder nicht. Ja, was macht man mit all diesen falschen Lehren in unserer Mitte? Was machen wir damit? Wie bekämpft man das? Was hat Elisa gemacht? Was hat er gesagt? Hol. Mehl. Woraus besteht Mehl? Weizen. Was ist Weizen? Brot. Brot ist was? Brot des Lebens. Also er hat nicht gesagt, pass auf, das ist sehr wichtig, er hat nicht gesagt, oh, das gibt in dem Topf. mein Vater, da ist Tod in dem Topf. Er hat nicht gesagt, nimm den Topf und schmeiß alles weg. Er hat gesagt, tu Mehl rein. Also wie kämpft man gegen Irrtum in der Gemeinde? Mit Wahrheit. Man kämpft mit Irrtum in der Gemeinde mit Wahrheit. Aber wir haben viele, die behaupten, das Gift in dem Topf, komm, wir schmeißen den Topf weg und machen einen neuen Topf. Da ist keine Zeit jetzt, um einen neuen Topf zu machen. Wir sitzen in dieser Gemeinde und das ist die letzte Gemeinde. Da ist kein Komm aus ihr raus, mein Volk, in der letzten Gemeinde. Da ist nur ein Ich spucke dich aus. Eigentlich, wenn man das richtig studiert, ist es ein viel stärkeres Wort. Ich weiß nicht, ob ich das gebrauchen darf, aber jedenfalls tüchtige Spucken. Also, wenn wir nicht wissen, was Wahrheit ist, und wir essen dieses Essen, ohne es zu reinigen mit der Wahrheit, dann werden wir den Tod essen. Und wenn es Menschen gibt in unserer Gemeinschaft, die sagen, unsere prophetische Sicht ist veraltet, dann möchte ich Ihnen sagen, geht zurück zu den Grundwahrheiten und studiert mal den Unterschied zwischen dem, was heute gelehrt wird und was gelehrt wurde damals. Das ist die Elisa-Botschaft. Und dann ist die Geschichte von Naaman. Ihr kennt ja die Geschichte, wir brauchen es ja nicht wieder alles durchzumachen. Was hat Jesus gesagt über Naaman? Was ist ein Leper in Deutsch? Was? Aussatz. Jesus hat gesagt, da waren viele Aussätzige. Ist das richtig so? Da waren viele Aussätzige in Israel, aber nur Naaman ist geheilt worden. Und ich glaube, wir haben auch viele Aussätzige in unserer Mitte. Und nur die Naamans werden gerettet werden. Dann hat er noch ein Wunder gehabt. Die sind so herrlich, diese Wunder, die er hier beschreibt. Und die sind so wichtig für die Endzeitgemeinde. Und die Söhne der Propheten kamen zu Elisa und sagten, der Platz ist zu eng geworden für uns. Ist das nicht herrlich, wenn das passiert, wenn der Platz zu eng wird für uns? Und sie sagen, komm, wir gehen zum Jordan, jeder Mann mit seinem Holz auf dem Rücken und komm, wir gehen alle zusammen und wir arbeiten zusammen und komm, wir bauen etwas, wir machen es größer. Und sie arbeiten und der eine hat eine Axt in der Hand und die fällt ins Wasser. Könnt ihr euch entsinnen? Mein Vater, meine Axt ist ins Wasser gefallen, ich weiß nicht, wo sie ist und ich habe sie geliehen. Und was macht er? Er schmeißt ein Stückchen Holz in das Wasser und die Axt kommt nach oben. Also Gott möchte haben, dass wir den Zustand erreichen, wo wir sagen, es ist zu eng für uns, wir müssen uns ausbreiten. Und die Mittel, die wir gebrauchen müssen zu tun, die der Heilige Geist uns schenkt, müssen wir gebrauchen. Und wenn wir sagen, ich kann es nicht machen, weil ich habe nicht dies oder jenes, dann borge es dir aus, auch wenn du es vielleicht nicht selbst besitzt. Und fang an zu arbeiten und Gott wird ein Wunder tun. Und es wird wieder hochkommen. Und dann gibt es noch ein paar andere interessante Geschichten. Da war diese große Trockenheit in Samaria. Diese gewaltige Trockenheit. Und da war eine große Hungersnot. Und dann kam noch der König von Syrien und hat die Stadt umzingelt. Und der König hat, wie die eine Frau zu der anderen Frau sagt, gib mir deinen Sohn und wir essen ihn auf. Und morgen essen wir deinen Sohn. So haben sie ihren Sohn gekocht und sie haben ihn gegessen. Das ist eine schreckliche Geschichte, ne? Und wir denken, wie primitiv kann man sein? Die Leute haben ihre eigenen Kinder gefressen. Kann man ja nur so sagen, eigentlich gegessen, naja. Essen wir unsere Kinder heute, ja oder nein? Ich denke, wir essen unsere Kinder. Und ich denke, wir sagen, wenn wir meins jetzt gegessen haben, morgen essen wir deins. Wenn wir sie schicken zu diesen Instituten, wo die falschen Lehren verkündigt werden, ich war bei einer Versammlung und da wurde diskutiert, dass Gott die Welt nicht geschaffen hatte, dass er nicht Wunder wirken kann, dass das altmodische Lehre ist, dass da keine 6 Tage waren, sondern eine Milliarden Jahre Evolution. Und ich kann mich entsinnen, wie der eine Mann, der war aus Holland, aufstand, ein Prediger, und der fing an zu weinen in dieser Versammlung und sagt, ich habe meine Tochter hierhin geschickt, weil ich dachte, ich schicke ihn zu unseren Instituten, um sie zu stärken. Und ihr habt ihr dieses Zeug beigebracht und jetzt ist sie Atheistin. Ich glaube, wir essen und verzehren unsere Kinder heute genauso wie damals, weil wir eine gewaltige Hungersnot haben, weil wir besiedelt werden, oder was ist besieged, umzingelt werden, durch Gruppen draußen, die Druck auf uns ausüben. Und wenn wir unter diesem Druck so weit gehen, dass wir unsere eigenen Kinder opfern, dann stehen wir genauso schlimm wie die damals. Wie schlimm kann es denn werden? Noch eins. Wir lesen es im 2. König 8, Vers 1. Elia sprach zu der Frau, dessen Sohn er wieder ins Leben gebracht hatte. Er sagt, geh du und dein Haushalt und geh weg von Israel. Denn hier kommt eine Hungersnot, 7 Jahre lang. Und die Frau mit ihrem Sohn ging zu dem Land der Philister 7 Jahre lang. Und als die 7 Jahre vorbei waren, kam sie zurück zum König von Israel. Und es wurde ihm gesagt, dem König, o König, dieses ist die Frau, welche Elia ihren Sohn wieder lebendig gemacht hat. Und der König sagt, gib ihr alles zurück und gib ihr ein Stück Land und gib ihr einen Weinberg in unserer Mitte. Das ist eine so interessante Geschichte für die Zeit, in der wir leben. Denn Elisa sagt zu der Frau, dessen Sohn er wieder lebendig gemacht hatte, geh wandre da draußen. Hier ist 7 Jahre Trockenheit. Und sie geht zu den Philistern. Und das ist, was ich glaube. Ich glaube, die Elia-Botschaft und die Elisa-Botschaft hat viele Kinder von den Kirchen da draußen wieder lebendig gemacht. Ich treffe sie überall in der Welt. Überall, wo ich hinkomme, sagt jemand, ich weiß, es ist die Wahrheit. Ich weiß, es ist die Wahrheit. Aber ich bin nicht Adventist. Und früher habe ich mir so viel Kummer darum gemacht und gedacht, wieso wird der nicht Adventist? Weil Elisa hat zu der Frau gesagt, geh zu den Philistern. Und wenn die Trockenheit in Israel vorbei ist, dann komm. Denn dann wird da ein König regieren, der Gerechtigkeit ausübt und der wird ihr einen Weinberg und Grund und Boden geben. Ich denke, dass wir in der jetzigen Zeit die Botschaft verkündigen, aber die Kirchen da draußen sind bei den Philistern. Aber wenn die Trockenheit aufhört Und so nebenbei, wann hört die Trockenheit denn eigentlich auf, wenn was kommt? Der Spätregen. Und wir haben in unserer Gemeinschaft so viele Bewegungen für den Spätregen. Und wir haben sogar ein Ja, wir beten für den Spätregen. Der Spätregen wird nicht kommen, vor dem die Sichtung da war. Wir werden vielleicht so einen kleinen Regensturm hier erleben und einen kleinen da und vielleicht ein paar Tropfen da drüben. Aber die Ausgießung dieses Spätregens wird erst kommen, wenn wir uns alle wieder einig sind. Wir haben nur eine Aufgabe, diese Gemeinschaft hat nur einen Grund zur Existenz, und das ist die Predigung von der Drei-Engels-Botschaft. Und so viele von diesen Wundern, wir brauchen ja nicht mehr besprechen, es ist ja genug. Vielleicht nur etwas erzählen von diesem päpstlichen Besuch an Amerika und was das zu tun hat. Hier lesen wir im Four Manuscripts Release: Wir sollen die Leute die Warnung geben, die in dem Buch Offenbarung ist. Aber viele von den Arbeitern sind beschäftigt in Werken, die sie disqualifizieren, um dieses Wort zu predigen. Ich glaube, wir sind in der gleichen Situation. Wir haben viele, die predigen, aber sie predigen nicht das, was Gott von seinem Volk erwartet. Da ist kein lauter Ruf, da ist nicht erst ein Muxer. Die Wahrheit mit Bezug zu dem Sabbat des Herrn muss verkündigt werden. Der siebte Tag muss gezeigt werden als den Siegel Gottes. Die Menschen müssen unterrichtet werden, von was sie erwarten können von der päpstlichen Macht. Die Zeit ist gekommen, wo die protestantischen Kirchen die Hand der Macht, die das Gesetz Gottes zunichte gemacht hat, ergreift. Wenn sie das schon geschrieben hat damals, wann hat die Ökumene offiziell ihren ersten Anfang gehabt? Rate mal, nenn ein Jahr. Welches Jahr wird das erste sein, das ein Adventist in die Luft schmeißt? 1844. 1844 war die erste ökumenische Gesellschaft in der ganzen Welt. Und das war the Young Men's Christian Association, YMCA, interkonfessional. Das war der Anfang. Und seitdem sind wir, wo wir jetzt sind. Das Jahr 2015, faszinierendes Titelblatt hier von den großen Ökonomen. Und da sehen wir Obama vorne, wir sehen den chinesischen Bären, wir sehen all die anderen und alle stehen sie so einen kurzen Schritt hinter ihm. Und da hinten ist eine kleine Atombombe, die explodiert. Der Rattenfänger von Hameln, der singt da sein Liedchen. Und ich glaube, der Rattenfänger ist dabei, um unsere Kinder zu verführen mit falschen Ideologien und sie in den Abgrund zu nehmen, ganz bestimmt. Aber sehr prophetisch, das Jahr 2015 ist in der okkulten Welt ein ganz, ganz besonderes Jahr. UNESCO hat dieses Jahr 2015 als das internationale Jahr des Lichtes benannt. Und das Jahr heißt Anno Lucis. Anno Lucis. Das Jahr des Lichts. Gut. Jetzt, ich weiß, ich darf nicht über Freimaurerei reden, aber ich bin so ein ungehorsamer Typ, dass ich mal ganz kurz etwas darüber sagen will. Hier haben wir ein Freimaurergebäude, das in dem Jahr 5823 gebaut wurde. AL. Wofür steht AL? Anno Lucis. Okay. Jetzt, wieso in dem Jahr 5823? Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie die Okkultisten Zeit berechnen. Und in der kabbalistischen Welt möchte man immer gerne genau nach kabbalistischen Daten funktionieren und arbeiten. Und Jubeljahre sind besonders interessant für Kabbalisten und sie planen alles mit ihren Jubeljahren. Jetzt will ich gleich sagen von Anfang an, das interessiert mich überhaupt gar nicht, was diese Okkultisten machen und was sie in ihren Jubeljahren und ihren Sonderjahren planen und vorhaben, ist mir auch egal. Ich glaube, dass das alles Quatsch ist. Aber das heißt nicht, dass die das nicht ernst nehmen. Alles wird geplant nach ihrem okkulten Kalender. Alles. Sogar wie oft der Papst um ein Gebäude oder in einer Stadt sich rumdreht. Das wird geplant. Und diese Jahre werden so berechnet, in diesem Falle Anno Lucis, das ist die allgemeine Rechnung für den allgemeinen Okkultisten. Wenn man ein tiefinnerer Okkultist ist, dann gebraucht man nicht das Jahr Anno Lucis, dann gebraucht man das Jahr Anno Mundi. Und die hohen Okkultisten gebrauchen Anno Mundi. Anno Mundi ist das Jahr des Anfangs, seit des Jahr des Anfangs. Und Albert Pike zum Beispiel rechnet zurück in Anno Mundi. Und das Interessante ist, Anno Mundi ist genau die gleiche Zeitrechnung wie die Bibel. Also die Okkultisten glauben nicht, dass diese Welt etliche Millionen Jahre alt ist. Diese hohen Okkultisten glauben Anno Mundi. Sie glauben das Genaue, was die Bibel sagt. Gut, aber Anno Lucis, wie wird das berechnet? Eigentlich ist das das Jahr 1823, denn für Anno Lucis zieht man immer 4000 Jahre dazu. Hier ist noch so ein Stein. Der wurde gelegt durch die Freimaurerloge am 9. Juni. Und hier haben sie beide Daten drauf. AD 1923, Anno Lucis 5923. Also machen Sie es uns einfach, wir brauchen nicht raten. Wir wissen jetzt genau, das Anno Lucis ist immer das gleiche Datum, was wir jetzt haben, plus 4000. Wir leben jetzt in dem Jahr 2016, also leben wir in dem Jahr Anno Lucis 4000 Jahre dazugezählt. Hier ist die Dollarnote und da ist die Pyramide drauf. Und auf der Pyramide, Novus Ordo Seclorum, Annuit Coeptis, und dann hier unten ein Datum. Und das Datum ist das Jahr 1776. Das ist das Jahr, in dem die Vereinigten Staaten gegründet wurden. Gut, was ist das in Anno Lucis? In Anno Lucis ist es dann das Jahr 5776. Nicht wahr? Es ist interessant, dass 5776 ist auch genau die Anzahl in Zoll, nicht in Zentimeter. Denn Zoll ist diese Bewertung von Abständen und Kilometern und so weiter, ist in Zwölfern. Und zwölf ist natürlich und 36ern, so wie 3 Fuß ist ein, ich weiß nicht, was das in Deutsch ist, one yard. Das sind okkulte Rechnungen. Und so haben sie in okkulten Zeiten gerechnet. Und man fragt sich immer, wieso die Amerikaner nicht endlich auf das dezimale System oder das metrische System sich umstellen. Aber nein, weil sie haben einen ganz bestimmten Kalender. Das ist genau die Höhe der Pyramide von Giza, wenn sie vollkommen ist mit dem oberen Eckstein obendrauf. Jetzt dieser Stein ist das Auge, das ist erhöht. Und das soll nach Okkultisten, wenn es runterkommt, dann hat Satan die Bedingungen für sein Reich erfüllt. Dann regiert Osiris. Und das Jahr, was Sie hier haben, ist das Jahr 5776 Anno Lucis. Aber das Jahr 5776 ist auch im hebräischen Kalender, wo der Kabbal berechnet wird, das Jahr 2015. Das wird jetzt interessant. Gut. Das hebräische Jahr 5776 fängt an am September, den 14. 2015. Dann fängt es an. Yom Kippur ist 10 Tage danach am 10. Tischri. Und Yom Kippur ist dieses Zeit des Gesetzes. Und das findet statt am 23. und 24. September 2015. Jetzt, wie kann ein Tag über zwei Tage gehen? Das kann man sich nur so errechnen, dass sie da die ganze Welt mit einziehen. Denn der Kalender, wenn es hier noch der 23. ist, dann gilt der Tag doch noch an der anderen Seite, bis er da auch vorbei ist, bis zum 24., also 23, 24, dann fängt das an. So 10, Yom Kippur, die Zahl 10 ist immer zwischen der 9 und der 11. Jetzt sagt der Kerl spinnt, aber hör mal ein bisschen zu. Ich interessiere mich nicht dafür, weil ich wissen will, was da los ist. Einfach nur interessant, wie die Okkultisten denken. Aber ich bin nicht interessiert in diese Daten. Das ist alles Dummheit, meiner Ansicht nach. Blöde Spiele. Ich bin interessiert in Ereignisse. Ich warte nicht auf ein Datum, ich warte auf ein Ereignis. Ich warte, bis Protestantismus offiziell die Übergabe macht. Ich warte, bis sie offiziell ein Sonntagsgesetz machen. Und ich warte, bis der laute Ruf dann rausgeht, nicht das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Das ist alles, was mich interessiert. Ich bin nur interessiert in dem, um zu sehen, wo die glauben, dass sie im Rahmen der Zeit stehen. Gut. Jetzt die 10 von Yom Kippur ist immer zwischen 9 und 11. Das ist doch 9, 10 und 11. Aber wenn das in Griechisch ist, dann wird die 9 so geschrieben und die 11 wird so geschrieben. Und 9.11 wird dann so geschrieben. Und darum 9.11 ist immer ein ganz wichtiges Datum für die Okkultisten. Es ist immer interessant, was passiert am 9.11. Und September 24 ist dann genau 9.11. Es ist der 10. Tag zwischen dem 9. und dem 11. Jetzt da ist ein Freimaurerring und auch ein Jesuitenring. Und die haben genau diese Zahlen, da hat man nämlich die 1, die x, die x, die 1, das ist 9, 11 oder die 10 zwischen den beiden. Das ist nur so interessanthalber. Papst Franzis ist der 266. Papst. Er kommt zu Obama am 266. Tag des Jahres. Nebenbei, es nimmt so 266 Tage von Empfängnis bis zur Geburt. Welcher Geburt? Der neuen Ordnung. Und das Jubeljahr fängt dann an am 23. und 24. September 2015 am 10. Tischri. Und so nebenbei ist das 120. Jubeljahr, seitdem Adam und Eva gefallen sind. Also ein ganz tolles Jahr für die Okkultisten. Jetzt, Okkultisten gebrauchen doch die Bibel. Aber sie gebrauchen nicht die Bibel, wie wir die Bibel gebrauchen. Wir gebrauchen die Bibel, um zu lesen, was hat Gott gesagt. Ein Okkultist, der liest die Bibel ganz anders. Er liest sie kabbalistisch. Die Zahlen sind wichtig, wo die Buchstaben stehen, was in den Buchstaben hinter den Kulissen versteckt ist. Und wir haben ja so viele Ideologien in der Welt. Das ist alles Unsinn. Wir sind nur interessiert in, was sagt Gott, nicht was versteckt Gott. Denn Jesus sagt, ich habe nichts im Geheimen getan. So, wo holen Sie diese Monate her und warum sind sie so wichtig? Zum Beispiel Hagia 2, Vers 10, on the 24th day of the 9th month, da haben wir den 24. vom 9. Monat. Also da holen sie es zum Beispiel her und dann auch hier ein bisschen weiter, wenn wir weiterlesen, kriegen wir genau das Gleiche. Am 24. vom 9. Monat. So, sie gebrauchen diese Dinge. Das ist in CERN. Da haben sie den Gott Shiva und Newsweek hat Obama auch als den Gott Shiva dargestellt. Das ist der Vernichter, der Destroyer. Was soll er denn vernichten? Was will Satan denn eigentlich vernichten? Das ist doch eine gute Frage. Hier sitzt der liebe Papst auf seinem weißen Thron zwischen zwei Cherubin mit vier lebendigen Wesen um ihn rum. Wo lesen wir das in der Bibel? Ja. Wer sitzt auf so einem Thron zwischen den Cherubim mit vier lebendigen Wesen um ihn herum? Gott sitzt so. So, wenn wir nichts anderes haben außer dieses Bild, dann ist das eine Arroganz, die man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Hier ist eine Person, die sich auf Gottes Thron setzt und sich als Gott ausgibt. Wir wissen natürlich, dass er von Pergamum, die wir heute Morgen in der Lektion gelesen haben, den Titel Pontifex Maximus geerbt hat. Und weil die römischen Kaiser als Götter verehrt werden mussten, und er diesen Titel hat, ist er auch ein Gott. Und die Bibel sagt, er sitzt im Tempel Gottes, das ist in der Gemeinde, und spielt Gott. Und da ist kein Zweifel, dass er das tut. Und das ist der jetzige Papst, der so liebenswürdig ist und so demütig ist. Das war ein Witz, den haben sie über Twitter verbreitet, aber es ist nur ein Witz. Das ist nicht eine Tatsache, aber ein Witz ist interessant. Vor allem dieser Witz wird recht interessant, denn er ist auf einem TV-Show gegründet und da sitzt Obama in diesem Witz auf diesem eisernen Thron mit 1000 Schwerten, die nach unten zeigen, die aus Eisen sind. Jetzt symbolisch, obwohl es ein Witz ist, ist da doch eine interessante Symbolik. Eisen steht für welche Nation? Für Rom. Und wenn er sitzt auf einem Thron, wo die Schwerter alle nach unten zeigen, dann heißt es, die Welt hat, die Staaten haben kapituliert und er ist maßgebend. Es ist interessant, dass da vorne auch von diesem gleichen Programm der Bogen ist. Und Christus wird in der Bibel mit dem Bogen aufgezeichnet und der Affe Gottes möchte ja auch wie Gott sein, also hat er die gleichen Symbole. Da sind auch drei Pinecones da hinten und die findet man im Vorhof vom Vatikan auch. Also ob das jetzt wichtig ist oder nicht, es war nur ein Witz, aber vielleicht ein Witz mit einer kleinen Botschaft. Hier ist der Papst in Amerika und was hat er vor, dem er da hinkam, gesagt? Er hat gesagt, unsere Botschaft ist Liebe und wir wollen die Familie aufrichten. Wir sollen diese Familie wieder in den Mittelpunkt stellen. Gut. Und dann geht er nach Philadelphia. Und Philadelphia steht für Bruderliebe. Bruderliebe. Okay. Und er gibt einen schönen Vortrag da. In a stirring speech at Independence Hall. Das ist, wo die Amerikaner das Dokument für die Unabhängigkeit unterschrieben hat, hat er direkt in Spanisch gesprochen zu den Immigranten und hat Donald Trump so eine auf den Dötz gegeben und ich grüße euch und so weiter und so weiter. Also er hat auch gesagt in Amerika, dass alle sind Amerikaner. Also die Grenzen müssten eigentlich verschwinden. Vorher hat er gesagt, für den Familientag Philadelphia, Sonntag ist ein Geschenk Gottes, wir müssen es nicht vernichten. Er hat kein Wort gesagt in Amerika, hat es auch nicht nötig gehabt, denn die Symbolik sagt schon alleine, was er da sagen wollte. Das habe ich nur rein, um zu zeigen, welche schönen Handzeichen die lieben Männer machen. Gut, hier landet er, damals in den Philippinen, und da landete er in Amerika. Was war der Name für sein Flugzeug? Und wenn er auch umgestiegen ist in ein anderes Flugzeug, hat es den gleichen Namen bekommen. Was war der Name? Shepherd One. Shepherd One. Also der erste Hirte. Er wurde begrüßt von Obama. Und dann fuhr er in seinem kleinen Fiat. Und die Medien berichteten, wie demütig der Papst ist, weil er in einem kleinen Fiat fährt, wo die anderen alle in Suburbans fahren. So haben die Medien berichtet. Also hier sind die riesen Suburbans ringsrum und der Papst in seinem Fiat. Gut, was heißt das? Er ist ja nicht nur in einem Fiat gefahren, sondern auch in einem Jeep Wrangler. Jetzt diese Automarken haben eine besondere Botschaft. Was heißt das Wort Fiat? Er betreibt seine Firma durch Fiat zum Beispiel. Das ist das Wörterbuch, das das sagt. Fiat. Der Schulleiter hat ein Fiat herausgebracht, das so und so passieren soll und damit basta. Also, was heißt das Wort Fiat? Ich regiere mit absoluter Autorität, mein Wort darf nicht geändert werden. Das ist, was es heißt, wenn ich Fiat rede. Aber dann, lange vorher haben sie gewählt Jeep. Ja, wo kommt das Wort Jeep her? Und wieso hat dieses Auto den Namen Jeep? Das kommt von Eugène the Jeep, eine mythologische Figur. Und was für eine Figur ist das? Hier haben sie auch einmal im Popeye-Comic-Strip haben sie den reingebracht. Eugène the Jeep. Das ist eine mythologische Figur, der alles gelingt, was sie tut. Und sie kann zwischen Dimensionen sich bewegen. Jetzt, welche Macht kann zwischen Dimensionen sich bewegen und glaubt, dass alles, was sie tut, ihr gelingt? Satan. Aber er hat nicht nur einen normalen Jeep gefahren, sondern einen Jeep Wrangler. Jetzt, was ist ein Wrangler? Ein Wrangler ist einer, der die Herde beherrscht. Ein Cowboy ist ein Wrangler und er beherrscht die Herde. So die Botschaft mit seinen Autos war, ich bin derjenige, der regiert mit absoluter Autorität und mein Wort kann nicht geändert werden. Ich bin der Hirte, sein Flugzeug auch, Shepherd One, nicht umsonst. Das ist schon mal eine Blasphemie. Ich habe nur einen Shepherd One und der heißt ganz bestimmt nicht Papst. Francis chooses Jeep Wrangler as US Popemobile. Kommt direkt von der päpstlichen Quelle. Also lange vorher wird das gewählt, um bestimmte Botschaften in Codex zu versenden. Jetzt müssen wir die anderen Fragen fragen, was für einen Kodex habt ihr denn noch? Also großartig wurde er empfangen. Und dann hat er diesen Heiligen hier, Junipero Serra. Und wer war das? Den hat er dann an die große Glocke gehängt, obwohl die Indianer sich schrecklich aufgeregt haben, dass er das gemacht hat. Und dann haben sie die Statuen von Junipero Serra beschmutzt und umgeschmissen aus Wut. Warum denn? Was ist denn die Botschaft gewesen? Warum hat er gerade diesen Heiligen so an die große Glocke gehängt? Und wo sehen wir den überall mit diesen Bildern, die wir von ihm haben? Der Grund? Junipero Serra war ein katholischer Mönch oder Priester, der in Kalifornien den Katholizismus gründete. Und dazu hat er für Zwangarbeit die Indianer gebraucht. Und er hat sie bekehrt zum Katholizismus. So, was ist die Botschaft? Wir werden Amerika, wenn auch durch Zwang, katholisieren. Diese Botschaft bleibt. Also haben sie das Bild geschändigt. Und dann ging er zum White House an genau dem richtigen Datum, nämlich 23/24. Und er wurde empfangen wie ein kleiner Gott. Und er hat gesagt, die Flüchtlinge müssen Liebe empfangen, sie müssen unterstützt werden, die Grenzen müssen geöffnet werden, da muss keine Mauer gebaut werden, so wie der andere sagt, wir müssen alles öffnen. Und er hat so ein paar andere Dinge gesagt und dann hat er zum Volk geredet. Faszinierend. Jetzt, wenn ein neuer Präsident gewählt wird in den Vereinigten Staaten, dann ist das Ritual so. Der neue Präsident geht zum Weißen Haus und wird durch den alten Präsidenten begrüßt. Sie haben eine Unterhaltung da und dann gehen sie zum Kapitol und dann spricht der neue Präsident vor dem gemeinsamen Haus zwischen den zwei Faschiai. Und wenn er da fertig ist, dann kommt er raus und er geht in die Außentür und er begrüßt das Volk als der neue Präsident. Jetzt der Papst hat genau das gleiche Ritual befolgt, außer er ist nicht unten aus der Tür rausgekommen, sondern oben aus dem Balkon. Was sagt das? Er steht ein bisschen höher wie ein Präsident. Er ist der neue Leiter. Und zwar, nach der Legende, soll Osiris in diesem Jahr, das da auf der Pyramide steht, in sein Tempel eingehen. Jetzt, wenn Julius Caesar die Wiedergeburt Apollos war, des Sonnengottes, da waren alle Kaiser nach ihm auch die Wiedergeburt und so ist der Papst auch die Wiedergeburt des Osiris. Und hier geht er in einen Tempel ein. Und dann standen sie da vor dem Obelisk, das natürlich genau 5 Fuß hoch ist. Aber wenn wir den Keller dazu zählen, dann ist er genau 666 Fuß hoch. Und da stehen sie und die große Flagge sagt alles. Und wer steht genau in Linie mit dem Obelisk? Der Papst und nicht der Präsident. Time Magazine sagt, das ist das neue Römische Reich, das gegründet wird. Und dann ging er zum Kapitol und die Menschenmassen warteten draußen. Und das Kapitol ist natürlich ein Ebenbild, ein Bildnis des Vatikans. Es hat die gleiche Architektur. Und wie ein neuer Präsident spricht er zwischen den beiden Faschiai, Symbol des Faschismus. Und es ist ja interessant, dass die ganze Welt seit 1992 einen faschistischen ein faschistisches Regierungssystem haben. Das wisst ihr, ne? Der weiß es nicht. Okay, dann muss ich das erklären. Was ist Faschismus? Wenn ihr denkt, ihr in Europa an Faschismus, dann seht ihr die SS und was weiß ich und die Beine, die hochgehen und ein Geschrei, das da vor sich geht und ein was auch immer. Ich muss sehr vorsichtig sein, was ich in Deutschland sage. Ich bin in Österreich, ja, okay. Aber nicht vergessen, dass der Mann, von dem ich rede, ein Österreicher war. Gut. Das ist der Gedanke, den man hat, aber das ist nicht Faschismus. Faschismus ist Staat und Industrie in Partnerschaft für Gemeinschaft. Das ist Faschismus. Ich wiederhole es. Staat und Industrie in Partnerschaft für Gemeinschaft. Man hat Kommunismus, Staat regiert alles. Besitzt alles, regiert alles. Das ist Kommunismus. Wer hat den angefangen? Die Jesuiten. Sie haben ihn geübt in ihren Reduktionen in Südamerika und ihn eingeführt hier. Dann haben wir Kapitalismus. Kapitalismus sagt Staat und Industrie getrennt. Der Staat kümmert sich um den Staat und die Industrie und die Ökonomie kümmert sich um die Industrie und die Ökonomie. Getrennt. Faschismus, Staat und die Industrie, die Ökonomie in Partnerschaft für die Gemeinschaft. Ist also eine Art Sozialismus, es ist ein Sozialstaat. Gut, in 1992 ist die Ökonomie angeblich zusammengekracht. Ist das richtig? Und die Industrie sollte gerettet werden, die Banken sollten nicht falten und die Autoindustrien sollten aufrechterhalten werden, damit die Gemeinschaft nicht leidet. Und wer hat dann dazu beigetragen, dass das nicht passiert? Der Staat. Und der Staat hat Multimilliarden Euro und Dollar in das System hineingegeben. Gut. War das ein Loan, wie sagt man da? Haben Sie das Geld an die Industrie geleiht oder war das ein Reinkaufen? Müssen die Industrien das zurückbezahlen, ja oder nein? Müssen die Banken das zurückbezahlen? Nein. Also seit 1992 ist der Staat jetzt in Partnerschaft mit der industriellen Welt, um die Gemeinschaft zu retten. Das ist Faschismus. Jetzt der Staat, hatte der das Geld, um diese Milliarden Euro und Dollar zu zahlen, ja oder nein? Nein. Amerika hat doch ein Defizit, die meisten Länder haben ein Defizit, die haben kein Geld. Also wie kann der Staat dieses Geld zahlen? Das funktioniert folgenderweise. Wenn ich kein Geld habe, aber ich möchte ein Haus bauen, dann gehe ich zur Bank und ich frage, ich möchte eine Hypotheke nehmen, ich möchte Geld von der Bank leihen. Die Bank sagt, gut, ich gebe euch das Geld da und was ist meine Gegenleistung? Ich muss einen Beweis geben, dass ich das zahlen kann. Also was muss ich Ihnen bringen? Ja, ich muss Ihnen beweisen, dass ich genug Gehalt habe, um die monatlichen Gebühren zu bezahlen. Und dann gibt die Bank mir das Geld. Gut, was für ein Beweis hat der Staat, dass er das Geld zahlen kann? Genau das Gleiche. Der Staat muss beweisen, dass er das Einkommen hat. Jetzt von wem kommt denn das Einkommen? Ach, von euch. Gut, das Geld kommt von euch. Der Staat sagt, ich habe das Geld, um das zu bezahlen, denn ich habe so viel Einkommen von den Steuern. Jetzt, wenn ich zur Bank gehe und die Bank sagt, ich werde dir Geld leihen, wenn du beweist, dass du eine Gegenleistung hast und ich beweise das, dann kriege ich das Geld. Hier hat der Staat bewiesen, er hat eine Gegenleistung. Also was seid ihr jetzt? Seid ihr jetzt Personen oder seid ihr Kollateral? Ihr seid Kollateral. So was seid ihr? Ihr seid nur eine Nummer, die so viel Geld generiert. Ihr seid Sklaven. Nur so nebenbei. Naja, ist okay, wir sind alle Sklaven. Was hat er denn da gesagt, dieser liebe Papst? Das Erste, was er gesagt hat, ist, wir leben unter Gesetz. Und er zeigt über den Saal auf Mose. Das ist faszinierend. Er zeigt auf Mose. Und er sagt, Mose ist die Basis für Gesetz. Aber dieser Mose hat den Kranz um sich, den auch die römischen Kaiser trugen, wenn sie gekrönt wurden. Das ist also ein Mose, der eingepackt wird in römisches Gesetz. Hat Rom das Gesetz Mose in römischem Gesetz verpackt, ja oder nein? Aber das ist im Kapitol. Aber nicht nur das ist im Kapitol, sondern dieser auch. Das ist Hammurabi. Und das ist menschliches Gesetz. Denn Hammurabi ist der Erste, der die Stella mit dem menschlichen Gesetz drauf hatte. Und zwar bestimmte Rechte und Richtlinien. Und die sind auch verpackt im Römischen. Und dann ist da auch eins und noch viele andere. Ich habe nur die drei Beispiele gebraucht, die da gegen die Mauer sind. Papst Innocent III. Also was er sagt, das Gesetz werde ich beurteilen mit diesen Maßstäben und werde die weltlichen Gesetze und die päpstlichen Gesetze und die biblischen Gesetze alle unter dem Maßstab Roms stellen. Das ist das Gesetz. Jetzt Herodes hat das schon gemacht. Herodes hat den Tempel gebaut. Und dann hat er auf dem Tempel beim Eingang den römischen Adler aufsetzen lassen. Und die Zelots, die waren schrecklich verärgert und sind eine Nacht gegangen und haben diesen römischen Adler vernichtet. Herodes hat sie jagen lassen, bis er sie gefangen hat, hat sie geschleppt bis zu seinem Tempel und hat sie da tot gefoltert. Das war die Strafe. Also was hat er gemacht? Er hat wohl den Tempel gebaut für Gottes Verehrung, aber er hat ihn Rom unterstellt. Genauso macht der Papst. Er gebraucht die Worte und er hat den Anschein, als ob er göttlich ist, aber er verpackt es unter römischem Gesetz. Und dann hält er eine Ansprache und er sagt, als Beispiel möchte ich diesen Mann gebrauchen, Abraham Lincoln. Interessant, Abraham Lincoln hat gewarnt gegen die Jesuiten. Er hat gesagt, das sind die gefährlichsten, schlimmsten Menschen auf dem ganzen Planeten und wenn sie in dieses Land reinkommen, dann werden sie dieses Land vernichten. Wieso nennt er den? Ist ja nicht, dass er diese Person nennt, er hat eine Botschaft. Und die Botschaft, die er hervorbringt, ist, dass dieser Mann die Staaten vereinigt hat. So, die Botschaft, die er bringt durch dieses Beispiel, ist, er sagt, mein Ziel ist, um alle Nationen zu vereinigen. Die Vereinigten Nationen. Das nächste Beispiel, was er gebraucht, ist Thomas Merton. Und Thomas Merton war ein katholischer Geistlicher, und der hat gesagt, wir müssen alle Religionen vereinigen. So, die zweite Botschaft, die er bringt, ich werde nicht nur die Nationen der Welt vereinigen, ich werde auch alle Religionen vereinigen. Die dritte, oder der dritte, den er gebraucht, ist Martin Luther King. Martin Luther King, nicht gerade eben eine sehr geistliche Person, wenn man sein persönliches Leben studiert, nicht so viel gesagt. Aber was hat er gesagt? Ich habe einen Traum. Er wollte alle Rassen vereinigen. Also wir werden alle Rassen vermischen. Das Volksein wird verschwinden. Und die letzte, die er gebrauchte, ist Doris Day. Und es ist interessant, dass diese Doris Day auf dem Weg ist zur Heiligungssprechung. Sie ist schon durch das päpstliche System auf dem Weg zu einer Heiligen. Obwohl sie nicht nur eine Abtreibung gehabt hat, paar Mal verheiratet war und uneheliche Verhältnisse hatte. Es geht also nicht über, wie sie gelebt hat, es geht um, was sie sich beworben hat. Und sie hat sich beworben über die Wiederverteilung des Reichtums. Also was hat der Papst gesagt? Durch diese Beispiele. Ich werde die Nationen vereinigen, die Religionen vereinigen, die Rassen vereinigen und ich werde das Geld neu austeilen. Redistribution of Wealth. Und direkt danach gehen sie zu dem Bild in diesem Tempel des Junipero Serra, dieses katholischen Heiligen, der Katholizismus nach Amerika gebracht hat. Und er sagt, öffnet die Grenzen, bring die Massen rein. Wir wollen alle vermischen. Ist das nicht interessant? Direkt danach, nach dieser Ansprache, ist der nächste Tag und er geht zu der UNO. Aber das ist ein Tag, wie noch kein anderer war. Denn es ist die 70. Feier der Entstehung der UNO. Und darum waren alle Staatshäupter da. Die früheren Päpste haben nur mit den Botschaften von den Ländern geredet, aber nicht Papst Franzis. Er spricht zur ganzen Welt, zu allen. Oh ja, so nebenbei, was sehen wir da? Es ist nicht genau das Gleiche. Weltgesetz, wem unterstellt? Rom. Und was ist der Geist, der hier regiert in der UNO? Naja, Pierre Teilhard de Chardin war der Geistliche. Was war er? Jesuit, Pantheist, Okkultist. Und die geistlichen Instituten, die direkt verbunden sind, Temple of Understanding, die sind Helena Petrovna Blavatsky gegründet, die Lucis Trust oder Lucifer Press gegründet hat. Das war das Gegenpol für Siebentags-Adventismus. Ellen White schreibt, die theosophische Bewegung ist gefährlich und sie ist von Satan. Zwei Propheten gleichzeitig auf dieser Welt, zwei Propheten, beide Frauen. Eine sagt die Bibel und die Bibel allein und die andere sagt, Lucifer ist Gott. Welche haben wir vertreten bei dieser Organisation? Lucis Trust durch Temple of Understanding. Alice A. Bailey, Elena Petrovna Blavatsky. Faszinierend. Also als der Papst an dem richtigen Tag, als der kabbalistische Kalender sagte, es ist Yom Kippur, sein Fuß in Kapitol reinsetzte, war Osiris in seinem Tempel als der neue Präsident. Und hier, geistlicher Präsident, und der steht eine Treppe höher, als der irdische Präsident. Und dann hat er hier angekündigt, vor allem die Umwelt. Und dass es absolut notwendig ist, dass diese Dokumente der Zusammenarbeit aller Nationen unterschrieben wird vor dem Ende von 2015. Und das findet dann statt in Paris Ende November bis zum 8. Dezember. Und sie haben alle unterschrieben, diese umweltangebliche Kooperation. Die erste, wo alle Länder unterschreiben. Und dann kommt das Jubeljahr der Gnade. Das Jubeljahr der Gnade, wo ein Ablass verkündigt wird. Jetzt müssen wir verstehen, was er da gemacht hat. Vom 8. Dezember letzten Jahres bis zum Ende dieses Jahres, kurz vor dem wir die Reformation und die Katholiken wieder zusammenbringen, haben wir ein Jubeljahr der Gnade mit einem Ablass. Jetzt katholische Lehre sagt, so nebenbei, was hat geführt zu der Reformation? War es nicht der Ablass? Jetzt, wie funktioniert ein Ablass und was ist ein Ablass? Ich glaube, dass die meisten Adventisten nicht erst mehr verstehen, was der Ablass ist. Jeder Protestant müsste heftig protestieren, dass der Papst in diesem Jahr einen Ablass angekündigt hat. Nach päpstlicher Lehre, wenn einer sündigt, dann trägt er die Schuld für diese Sünde und er muss den Preis bezahlen. Christus ist nicht für euch gestorben, so wie ich heute Morgen schon erklärt habe. Christus' gute Werke decken dich, aber du musst noch immer den Preis bezahlen. Ich gebrauche immer ein ganz dummes Beispiel, dann kapiert man das. Ich bin gemein zu meiner Frau. Ich bin nie gemein zu meiner Frau. Und ich gehe zu ihr hin, nachdem mein Gewissen mich schrecklich geplagt hat, und ich sage zu ihr, weißt du was? Das war nicht richtig von mir, es tut mir sehr leid. Kannst du mir verzeihen? Und sie sagt, okay, verzeih dir. Wir geben uns ein Drückchen und ich drehe mich um und ich kriege eine gelatscht, dass ich dahin fliege. Und ich drehe mich um und sage, was war das? Sie sagt, ich habe dir verziehen, aber du musst noch immer den Preis bezahlen für deine Gemeinheit, also ich latsch dir eine. Das ist katholische Lehre. Wenn ich meine Sünden bekenne, dann werde ich verziehen, aber ich habe noch nicht den Preis bezahlt. Aber ich bin verziehen, also ich kann in den Himmel gehen, aber ich habe noch nicht den Preis bezahlt. Also wo muss ich den Preis bezahlen? Im Fegefeuer. Im Fegefeuer muss ich den Preis bezahlen. Das Fegefeuer ist nicht für Sünder, die nicht ihre Sünden bekannt haben. Die gehen in die Hölle. Das Fegefeuer ist für die, die ihre Sünden bekannt haben und deren Sünden vergeben sind. Die gehen ins Fegefeuer, um den Preis für die Sünde zu bezahlen. Jetzt Gott hat die Macht der Gnade an wem übermittelt nach katholischer Lehre? An die Kirche. Und wer ist derjenige, der diese Gnade austeilen kann in der Kirche? Der Papst. Also, wenn ich jetzt da brate in dem Fegefeuer und Jesus schaut mich an, der kann nichts tun. Jesus kann nur sagen, brate. Aber der Papst, der kann was tun. Der kann einen Ablass verkaufen oder geben und dann kann ich frei gemacht werden von dem Resultat meiner Sünde und ich kann aus dem Fegefeuer rauskommen. Wer im Katholizismus ist der Gott der Rache und wer im Katholizismus ist darum der Gott der Gnade? Hilf mir. Der Papst ist der Gott der Gnade. Und Christus ist der Rachsüchtige. Es hat sich nichts geändert. Wenn wir uns nicht auflehnen gegen diese Irrlehre, dann sind wir keine Protestanten. Denn der Gott der Gnade hat nicht nur meine Sünde auf sich genommen, dieser Gott der Gnade hat auch das Resultat meiner Sünde, der Schmerz und alles, was damit zusammenhängt, auf sich genommen. Jesus Christus starb nicht nur für mich, er starb als ich am Kreuz. Mit allem meinem Schmerz und allen meinen Konsequenzen hat er auf mich genommen, dass wenn ich nach Hause komme, macht er den Arm auf, umarmt mich und nimmt mich in sein Haus. Er ist der Gott der Gnade. Ein Ablass ist ein abtrünniges, eine abtrünnige Lehre, die ein Affront ist im Gesicht Christi. Und wenn die Protestanten zu feige sind, etwas zu sagen, dann müssten wir etwas sagen. Also, der Mann sagt, das soll geschehen. UN Secretary General, Lord Pope Francis. Was er gesagt hat, muss geschehen. Er sagt, der Papst ist die morale Stimme und Purpose, um zu tun, um das Richtige zu tun. Er hat den Trieb, um das Richtige zu tun. So berichtet Radio Vatikan. Also der 70. Und die Zahl 7 ist natürlich interessant. Also dieser Kalender ist genau ausgerechnet und alles, was da passiert ist. Und jetzt das nächste große Jubeljahr, wie gesagt, 2017, dann werden sie so viele Jubeljahre aufeinander haben, dass ein Kabbalist ganz aus der Haut springt vor Freude. Denn es ist 2017 das Jubeljahr 100 Jahre Fatima. Es ist das Jubeljahr 50 Jahre Ökumene. Es ist das Jubeljahr 50 Jahre charismatische katholische Bewegung, wobei der De Quesme Universität in 1967 der angebliche Heilige Geist ausgegossen wurde über die De Quesme Priester und sie in Zungen geredet haben. Es ist das Jubeljahr für die Juden, für ihre rabbinische Voraussetzung für das Ende der Zeit 2017. Ein Jubeljahr über dem anderen. Und in ihrem Kalender ist das sehr wichtig. Also seit 2015 haben wir, seitdem diese Dokumente alle unterschrieben sind, eigentlich eine Weltregierung, wo wir nur einen Haupt haben. Wir haben jetzt ein Jahr der Gnade. Ich bin doch so dankbar dem Papst, denn wo würde ich anders Gnade kriegen, außer durch ihn? Und dann kommt der Zusammenschluss wieder mit den Protestanten. Die anderen haben ja schon alle, die anderen Religionen haben alle in 2014, im September 2014 in Seoul unterschrieben, dass alle Religionen eins sind. Und dass wir den Gott, den wir im Regen und in den Wäldern und in den Bäumen finden, verehren. Hallo, mein Gott hat die geschaffen. Ich verehre ihn nicht im Baum, ich verehre ihn von Angesicht zu Angesicht. Denn in Christus sehen wir das Gesicht Gottes. Und das ist, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Also können wir selbst entscheiden jetzt, wie und was wir tun wollen. Also es war nicht umsonst das internationale Jahr des Lichtes, sondern es war ein höchst okkultes Jahr. Es ist auch interessant, dass der französische Außenminister Laurent Fabius am Dienstag, den 13. März 2014, sagte, wir haben noch 500 Tage bis zum Abusos. Interessant, 500 Tage. Und wenn man das ausrechnet, ist das genau die Zeit, wann der Papst in seinen Tempel einging. Wir haben nur noch 500 Tage, um den Chaos abzuwehren. Und das hat er dreimal gesagt, vor ganz wichtigen Persönlichkeiten. Okay, wir brauchen nicht alles sagen, hier hat er es wieder gesagt, standing alongside Kerry at the State Department, he said, we have 500 days to avoid climate chaos. Und die haben alles genauso gemacht. Und das Wort Abusos, was er da gebraucht hat, ist genau das Gleiche, das wir in der Bibel finden. Und dann kam in der UNO die nächste Ansprache und das war vom König von Jordanien. Und die war besonders interessant, denn es zeigt, wo wir auf dem Weg, wo wir hinsehen. Wir müssen nicht die gleichen Fehler machen, die wir damals gemacht haben und so weiter und so weiter und die Rolle der UN und so weiter. Wir müssen gegen die Intoleranz sein. Wir müssen gegen Extremisten. Wir müssen die Moderates, was ist das? Die Gemäßigten müssen wir. Heute ist der globale Kampf nicht zwischen Völker oder Gemeinschaften oder Religionen. Der Kampf ist zwischen den Gemäßigten von allen Glaubensrichtungen und allen Extremisten in allen Religionen. Das ist eine sehr interessante Ansprache, die er da hielt. Und der Papst hat gesagt, keiner darf ein Proselyt sein. Das ist die größte Gefahr für die Menschheit, um ein Proselyt zu sein. Ein Proselyt ist einer, der sagt, du bist in der verkehrten Religion, komm raus aus ihr, mein Volk, und komm zu des Herrenvolk. Jetzt, wer sind die größten Proselyten auf dieser Erde? Wenn es nicht wir sind, haben wir nicht eine Botschaft, kommt aus ihr raus, mein Volk? Also wer werden die größten Extremisten sein auf diesem Planet in der christlichen Religion? Wir. Wir. Okay. Also ist das, was mit dem Islam jetzt am Gange ist, um die Extremisten da zu entfernen, nur ein Vorspiel für was auf uns wartet? Wenn ich meine Bibel richtig lese, dann muss ich annehmen, dass es nur ein Vorspiel ist. Und dass die nächsten Extremisten diejenigen sind, die den Haushalt durcheinander bringen, durch zu sagen, hey, da ist einer unter uns, der ist der Antichrist. Schlimmer kann man es ja nicht sagen, oder? Dann sind wir doch die Extremisten. Also meine Brüder und Schwestern, ich kann nur sagen, was mich betrifft, sind wir kurz vor dem Ende. Geist der Weissagung. Die Verfolgung von Protestanten durch die römische Gemacht, durch den die Religion von Jesus Christus fast vernichtet wurde, wird mehr als rivaled, mehr, wird größer sein, viel größer, wenn die Protestanten und das Papsttum kombiniert werden. Das ist, was der Geist der Weissagung sagt. Satan hat 1000 gemasterte Batterien, welche er öffnen will gegen diejenigen, die die Gebote Gottes halten, um sie zu zwingen, um ihr Gewissen zu vergewaltigen. Wir brauchen nicht verwundert zu sein über irgendetwas, was passiert von jetzt ab. Wir brauchen nicht über diesen Horror, der auf uns wartet, erstaunt zu sein. Denn diejenigen, die das Gesetz Gottes vertrampelt, haben den gleichen Geist, den Jesus verraten hat, insultet, das übel über ihn geredet hat, ja, beleidigt und verraten hat. Ich glaube, wir sind in dieser Zeit. Aber Psalm 22, Vers 26, die Demütigen, die werden essen und die werden zufrieden sein. Und all die anderen, naja, die sind fett auf der Erde, die werden vernichtet werden. Wir brauchen keine Angst haben, aber ich denke, wir sehen jetzt das Vorspiel des Endes. Kommen wir enden im Gebet. Lieber Heiland, alle diese Dinge sind vorhergesagt. Wir sehen, wie sie vor unseren Augen abspielen. Und wir laufen oft wie in einem Traum und verstehen wir nicht, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Verzeih uns, dass wir so schläfrig sind. Wach uns auf, Herr, damit wir Menschen warnen können. Du hast so viele, die dir gehören, da draußen, die zwischen den Philistern laufen, weil sie nicht aufgenommen werden können in unseren Reihen, weil wir eine große Trockenheit haben. Wir haben so viele Töpfe in unserer Gemeinde, wo da Gurken drin sind, die giftig sind. Aber hilf uns, um das Mehl wieder zu entdecken, damit wir diese Dinge entgiften können. Und hilf uns, um eine Botschaft zu bringen, die sogar die Toten in den anderen Gemeinden wieder aufwecken können. Das können wir nur durch deinen Geist, dass wir 7-mal fragen. Hilf uns, um das zu sein, wozu du uns berufen hast. Und segne dieses Volk und sei mit ihnen und gib ihnen die Kraft und die Unterstützung, die sie nötig haben. Und hilf ihm, um keine Angst zu haben, aber in der Kraft Jesu Christi diese Botschaft zu verkündigen. In Jesu Namen. Amen.